Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg zum Leben zeigst, dass du ihn nicht verschweigst, sondern dass du gesagt hast, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Die Weisheit ruft und sagt, kommt hinaus und seht, wo der Weg zum Leben ist und geht ihn. Danke, Herr, dass du uns den Weg zum Leben zeigst. Danke, Herr, dass du ihn nicht verschweigst oder irgendwie versteckst und dass das für immer im mystischen, verborgenen Hintergrund bleibt und wir nur ansatzweise rätseln können. Nein, es ist ganz klar, es ist messerscharf, es ist offenbar, was der Weg zum Leben ist. Eine Person, Jesus Christus. Oh, Halleluja. Danke, Vater, für diese Gnade. Danke, Vater, dass wenn wir dir gehorsam sind, so wie Rebekka dir gehorsam war, du hast gesagt, betet für die, die euch hassen. Tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen. Danke, Herr, dass wir in deinen Anweisungen, in deinen Geboten, in deinen Wegen das Leben finden. Auch wenn es ein schmaler Pfad ist, ein enges Tor, ein schmaler Pfad, das ist doch der Weg, der zum Leben führt. Denn du sagst, breit ist das Tor und ganz weit der Weg. Und viele sind es, die auf ihm gehen, aber am Ende ist das ewige Verderben. Also Herr, bitten wir dich, dass du uns zeigst, dass du uns offenbarst, was es bedeutet, auf diesem schmalen Weg zu gehen. Wenn du sagst, es geht um Leben und Tod, ewiges Leben oder ewige Verdammnis, Herr, dann wollen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wir bitten dich heute Morgen, zeige uns den Weg zum Leben mit aller Deutlichkeit. Auch wenn es etwas drastisch ist und wir schockiert sind von diesem Gott, der solche unfassbare Dinge gesagt hat und uns dazu aufgefordert hat. Wollen wir doch keinen Anstoß an dir nehmen, denn du sagst, glückselig sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. So, Heiliger Geist, bring unser Herz an einen Punkt, in einen Zustand, wo wir annehmen, wo wir Geschöpfe sind, die annehmen, was der Schöpfer sagt und tut und aufträgt. Wo wir keinen Anstoß nehmen, wo wir uns nicht innerlich aufregen und da eine Abscheu gegenüber allem Göttlichen ist. Gib Gnade zum Reden, Gnade zum Hören und Gnade zum Gehorsamsein und zum Leben. Amen. Der Mensch trägt in sich eine Abscheu. Und eine Abscheu gegenüber dem Göttlichen. Gegenüber Gott in allererster Linie als Person und deshalb alles, was er sich ausgedacht hat. In uns ist etwas von Geburt an, das kann die beste Erziehung, ja? Selbst meine Kinder. Es wäre schön, wenn sie die beste Erziehung gehabt hätten. Halleluja. Das, was in uns drinsteckt, eine innere Rebellion, eine Abscheu gegen Gott, der sagt, ich bin der Herr, ich bin der Schöpfer, ich bin der, der dich in der Hand hat und du bist Staub, du bist ein Hauch. David sagt, ich bin ein Dampf. Im Winter kannst du draußen stehen, wenn es richtig kalt ist und du hauchst und du siehst den Dampf eine Sekunde und weg ist er. So sieht Gott den Menschen. Aber das wollen wir nicht. Wir sträuben uns dagegen, bis Gott ein Werk in unseren Herzen anfängt. Dann kommt Licht ins Dunkle. Da sehen wir, er ist unsere einzige Hoffnung. Und dann sehen wir, was das für eine Anmaßung ist, in dieser Gedanke, der in menschengemachte Religion steckt. Ich selbst mache mich besser. Ich selbst produziere etwas, was ihm gefällt und was er annehmen muss. der breite Weg. Der schmale Weg ist der Weg der Gnade, ist der Weg der Liebe, ist der Weg der Heiligung, des Gehorsams, der Treue, der Selbstverleugnung, des Kreuzes. Heute ist es das letzte Mal, zumindest innerhalb dieser Predigtreihe, dass wir 2. Mose 20 aufschlagen. Wir sind inzwischen schon bei Teil 11 angelangt. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben, im Oktober oder so. Oder September. Ich weiß nicht, wie es dir ging vor 5 Monaten, als du, was dein Verhältnis war zu den 10 Geboten. Ich hoffe, es hat sich ein bisschen geändert und du hast ein bisschen mehr die göttliche Weisheit und die göttliche Kraft in den 10 Geboten gesehen. Heute sind wir beim letzten Teil und wir sprechen über das 10. Gebot, das letzte Gebot, und es steht in 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Ich lese nochmal, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Wenn die ersten 9 Gebote Gebote waren, wo wir gedacht haben, das kann ich schaffen. Das krieg ich hin. Wie der reiche Jüngling. Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Dann kommt jetzt der krönende Abschluss. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ich halte die 10 Gebote ein. Spätestens jetzt. Ja, also eigentlich schon beim ersten. Wenn du halbwegs geistlich wach bist, hast du das auch schon gemerkt. Wenn du noch schläfst, dann merkst du spätestens jetzt. Du sollst nicht begehren. Wie bitte? Du sollst nicht töten, okay, damit kann ich leben. Du sollst am Sabbattag Ruhe halten, das kriege ich auch noch hin. Lügen, ja, okay, habe ich in meiner Erziehung mitgekriegt, Lügen ist böse. Aber nicht begehren? Ich habe mich ja in eine sehr interessante Familie reingeheiratet, die Familie meiner Frau. Die sind alle selbstständig, sind alle so Business-Typen, haben Haufen Kohle für Familienfesten, sind immer es gibt ja BMWs, die sehen aus wie Panzer, ja, mit sowas kommt die dann angefahren, und Porsche und alles Mögliche steht dann da aufgereiht auf den Familienfeiern, und dann kam ich. So, den Kontext. Und dann, die erste Frage, und was machst du beruflich? Und dann habe ich dann immer gesagt, so ganz am Anfang, ich habe vor, auf eine Bibelschule zu gehen. Und ich habe von Anfang an mein Glauben da bekannt, und einmal, da waren wir auf einer Hochzeit von einem Pärchen, was inzwischen schon wieder geschieden ist, und da saß ich mit einem Onkel von Kathi zusammen, und der hat 3 BMW-Autohäuser. Also nicht nur 1, 3. So. Und wir redeten über Gott und so weiter, und dann dreht er sich zu mir, aber David, hat nicht Gott in uns so ein Bedürfnis hineingelegt, dass wir etwas sehen, was jemand anders hat? Und dass man dann sagt, ich will das auch. Ich will das auch schaffen. Ich will auch sowas haben. Ich will auch so viel Geld haben. Ich will das auch. Hat das Gott nicht in uns reingelegt? Und dann habe ich gesagt, weißt du, das ist eins der 10 Gebote. Du sollst nicht begehren. Irgendetwas, was dein Nächster hat. Und dann war er still. In uns. Also die Welt ist ja so verrückt. Sie nimmt das, was Gott Sünde als sündhaft ansieht, als etwas ist, was gegen das Innerste seines Wesens verstößt und macht es zu einer Tugend. Etwas, was wir bewahren müssen, was wir entwickeln müssen. Ein möglichst großen Neid auf alle, die mehr haben als ich. Und ich will das auch. Das, was Sünde ist, wird in der Welt zur Tugend. Genauso wie mit Ehebruch. Heute gibt es den Begriff freie Liebe. Also da seit den 68ern. Davor hieß das Unzucht und Ehebruch. Jetzt heißt es freie Liebe. Etwas, was wir bewahren, was ein hohes Gut in unserer Gesellschaft ist. Da hat die Gemeinde einen Dienst zu tun, was die Begrifflichkeiten angeht. In die Welt zu gehen und sagen, nee, das ist nicht freie Liebe, das ist Unzucht. Das ist Perversion. Das ist Ehebruch. Und allein, weil andere Begrifflichkeiten verwendet werden, das ist ein Anstoß. Und dann bist du mittendrin. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Perspektive aus der Schrift heraus, nicht irgendwie im Geist und im Gebet, sondern aus der Schrift heraus, Gottes Perspektive zu der unsrigen machen. Was er Götzendienst nennt, nenne ich auch Götzendienst. Was er Stolz nennt, nenne ich auch Stolz. Was er Begierde nennt, nenne ich Begierde. Was er Hass nennt, nenne ich Hass. Und natürlich nicht nur die negativen Dinge. Was er Demut nennt, nenne auch ich Demut. Die Welt schaut auf göttliche Demut und bemitleidet sie. Für nichts haben sie Mitleid. Aber für jemanden, der wirklich demütig ist, ach, der Arme, der hat so wenig Selbstwert. Der braucht eine Therapie. Dabei ist die Wahrheit genau umgedreht. Der Stolze in seiner Einbildung braucht eine Therapie, eine göttliche Therapie. Und das ist auch einer der Aufträge, wenn wir über Evangelisation reden. Thomas wird in 2-3 Wochen 2 Predigten über Evangelisation machen. Dass wir göttliche Begrifflichkeiten an die Menschen herantragen und ihnen versuchen, Gottes Perspektive zu erklären, sodass sie aufwachen. Denn das will der Feind nicht. Der Feind will, dass wir in der Lüge bleiben, in der Verblendung. Aber Evangelisation fängt mit Wahrheit. Also da geht es um Wahrheit, um nichts anderes. Das Wort begehren, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier mich an meine Punkte halte, aber das Wort begehren, da steht das hebräische Wort Shamat. Und das bedeutet, sich zu erfreuen in etwas, an etwas. Kann auch mit Schönheit, Lust oder eben Begierde übersetzt werden. Wenn ich eine Begierde habe, dann suche ich Freude und Befriedigung in Dingen, die ich noch nicht habe. Das Buch der Prediger, ich glaube 7 oder 8, bin mir jetzt nicht ganz sicher, nennt das einen Fluch. Salomo sagt, ein großes Unglück habe ich gesehen. Auf der Welt. Wenn ein Mensch alles hat, aber es nicht genießen kann, es wird ihm nicht erlaubt, es zu genießen. Ich brauche mehr. Ich will etwas Neues. Und spätestens jetzt weißt du, okay, deine Kinder haben das Problem. Wenn es deine Kinder haben, du hast es auch. Das neue Spielzeug. Wenn wir uns alle mal zurückerinnern, bei manchen ist es schon ein bisschen länger her, bei mir nicht allzu lange. Das will ich haben. Und wenn ich das endlich habe, dann bin ich glücklich. Aber wenn sie denn das Ding haben, Ein Tag später liegt es in der Ecke und dann ist wieder das Neue im Spielzeugkatalog aufgeschlagen. Das will ich haben. Und es ist so wichtig, dass Eltern ihre Erziehungsarbeit in diesem Bereich tun. Stell dir mal einen Erwachsenen vor, der das nicht lernt. Ich kenne Erwachsene, die Zugang zu Geld haben und nicht gelernt haben in ihrer Kindheit. Nur weil ich mir das wünsche, heißt das nicht, dass mich das glücklich macht. Sie überhäufen sich mit Dingen. Und größer, besser, schneller, schöner, weiter. Und am Ende wollen sie immer doch nur mehr und mehr und mehr. Begierde. Das menschliche böse Herz hat den inneren Drang, immer mehr zu bekommen und niemals zufrieden zu sein. Niemals zufrieden sein. Lass uns mal den ersten Johannesbrief aufschlagen. Kapitel 2. Habt nicht lieb die Welt. Vers 15 und 16. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Puh, okay, Halleluja. Das soll meine Predigt werden. Ne? Denn alles, habe ich ja schon mal gehalten, ne? Könnt ihr im Internet anhören. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. In meiner Schlachterübersetzung steht Augenlust und Fleischeslust. Ich glaube, wenn du eine Elberfelder hast, steht da die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen. Genau das Gleiche, worum es gerade in 2. Mose 20, Vers 17 ging. Du sollst nicht begehren. Und hier klärt Johannes uns auf, was der Motor hinter dem System Welt ist. Welt ist ja nicht die Erdkugel, also an manchen Stellen meint er die Erdkugel, die Bibel, aber an manchen Stellen, und das musst du dann aus dem Kontext sehen, meint er der Bereich, der unter der satanischen Herrschaft steht. Und das ist die Welt. Und die Welt, in der wir alle leben, in die jeder Mensch hineingeboren ist. Deshalb benutzt ja Jesus militärische Sprache. Er sagt, dein Reich komme. Das bedeutet nichts anderes als, meine Heeresmacht, die Heeresmacht Gottes, bricht in einen anderen Herrschaftsbereich an und erobert Land. Das ist Militärsprache. Und das ist genau das, was wir verstehen müssen. Die Welt ist der Herrschaftsbereich des Teufels. Hier funktionieren die Dinge so, wie er das will. Und der Motor hinter diesem System, hinter den Denkweisen, ist Begierde. Das, was am Anfang im Herzen des Teufels war: Ich will mehr. Luzifer war der schönste und der herrlichste Engel. Hesekiel 28 und Jesaja 14, könnt ihr das nachlesen. Der schönste und herrlichste Engel, über und über mit Diamanten besetzt. Und er strahlte so herrlich schön, so wunderbar. Gott sagt selbst, das schönste aller Geschöpfe. Aber er wollte mehr. Er wollte wie Gott sein. Irgendwann bist du an einem Punkt, da kannst du nicht mal höher klettern. Da willst du dann wie Gott sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Märchen kennt vom Fischer und seiner Frau. Eins meiner Lieblingsmärchen. Die Ilsebill. Butschi, butschi in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Und die will immer mehr und mehr und mehr. Am Anfang kann man sie noch ganz gut nachvollziehen. Aber sie zeigt... Ich finde das schade, dass das nur die Frau ist, weil der Fischer hat genauso ein böses Herz. Aber der ist so ein bisschen treu doof und hat seine Frau nicht unter Kontrolle in dem Märchen. Und er hilft ihr dabei, da dann ja König, Kaiser, Papst zu werden. Und dann schlussendlich will sie Gott sein. Das ist genau die Saat, die in uns drin ist. Du kannst jetzt sagen, ja, das stimmt. Der hier, Hitler und hier, Putin und was weiß ich, was dir vielleicht... Oder Stalin, ja, Putin, ich will jetzt nicht politisch werden, oder Stalin oder irgendjemand aus der Vergangenheit. Ja, für den trifft das zu, der war so ein Böser. Wenn du das hörst und sofort in deinen Gedanken auf jemanden anders projizierst, oh, 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 gefährlich. Es geht hier um dein Herz. Gott spricht zu dir, nicht über XY, meinen bösen Chef oder was weiß ich, sondern er spricht über dich. Der Motor, wie Sünde und das Denken der Welt und die satanischen Machenschaften auf unserem Planeten instand gehalten werden und funktionieren, wie es immer weitergeht und niemals aufhört, ist Begierde. Deshalb bringt Gott alles durcheinander, Halleluja, wenn er sagt, du sollst nicht begehren. Er entzieht dem Feind die Macht. Du bist ein Aussteiger. Ihr kennt ja solche Aussteiger. Ja, da gibt es auch einen schon Grund. Ich weiß nicht, ob der noch da haust. Er sagt, ich gebe meinen Personalausweis ab. Ich will kein Staatsbürger mehr sein. Ich möchte einfach nur im Wald leben und die Pilze essen und was weiß ich, was sie dann alles machen. Das sind Aussteiger. Und so ähnlich funktioniert es im geistlichen Bereich. Wenn du sagst, ich bin ein Sünder, aber jetzt will ich ein Heiliger werden, du gehst über in sein Reich und du steigst aus dem anderen aus, obwohl du noch hier auf der Welt bist. Ich steig aus. Und du wirst wie ein, wie so ein nasses Stück Seife für den Feind. Wenn du dem gehorchst und Jesus das in dir bewirkt und du aufhörst zu begehren, der kann dich nicht mehr fassen. Er flutscht dir aus den Händen und er kann dich nicht greifen. Halleluja. Wir können so viel über Befreiung reden und über Sprüche aufsagen und so. Aber hast du schon mal die Befreiungslehre gehört? Du sollst nicht begehren. Wie heißt er? Afrika, Evangelist, wie heißt er? Bonke, ja, danke. Ich dachte Bonhoeffer, nee, das war nicht Bonhoeffer. Bonke ist bei weitem nicht so theologisch wie Bonhoeffer. Und Bonhoeffer hat wahrscheinlich bei weitem nicht so viele Seelen gewonnen, wie aber sie, wir brauchen beide. Und Bonke hat gesagt, auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Das ist die einfachste und wunderbarste Befreiungslehre, die du dir vorstellen kannst. Wenn du heiß bist für Jesus, für Gott, brennst für ihn, wenn du sagst, ich verleugne mich selbst, ich will nicht mehr begehren, ich kreuzige das alles, dann brennst du mit Liebe und Eifer für das Reich Gottes und da setzen sich keine Fliegen drauf. Da kann der Feind nicht sagen, aha, den habe ich hier an der Angel. Der ist immer noch unter meiner Kontrolle. Ja, ja, geh noch in die Gemeinde, lese nur Bibel, aber bewahre deinen Stolz, bewahre deine Begierde, bewahre deine eigene Vision, deine eigenen Pläne. Denk bloß nicht zu viel über das Kreuz nach und was das bedeutet. Bitte nicht. Der Feind hat kein Problem damit, dass du in den Gottesdienst gehst, in den Hauskreis gehst, in die Bibellehre gehst, solange dein Herz unverändert bleibt. Würde ich sogar ermutigen, bitte, bitte, geh doch. Und dann verkommt der Gottesdienst, ja? Da verkommt Frömmigkeit hin zu einem Mittel für mich selbst. Das ist das, wovon Paulus redet. In Philipper 2, glaube ich. Nee, Kolosser 2. Diesen ganzen Gottesdienst tun, Selbstkasteiung und Visionen und mit Engeln reden und Verleugnungen, Speisevorschriften, alles Mögliche. Und dann am Ende sagt er, es ist doch nur eine Befriedigung für das Selbst. Eine Befriedigung des Fleisches. Pass auf, dass dein Gottesdienst nicht zu einer Befriedigung des Fleisches wird. Pass auf, was für eine Prediger du dir anhörst. Wenn es dir da so gut geht, oh, ist das schön, den anzuhören. Der sagt mir so wunderbare Sachen. Und in dem Lobpreis, da kann ich mich so richtig zurücklehnen und oh, ist das schön. Wenn dein Fleisch in Frieden ist, dein böses Fleisch, ja, gib doch deinen Körper, der kann Frieden haben, bitte, der soll Frieden haben. Aber wenn deine sündige Natur in Frieden ist und in Ruhe gelassen wird, dann bist du am falschen Ort. Du bist am falschen Ort. Warum sollst du in den Gottesdienst gehen, wo du nicht von Sünde überführt wirst? Sag mir bitte, warum. Dann bitte bleib zu Hause, wasch dein Auto, aber spar dir die Zeit. Und dein Geld hoffentlich. Ja. Ach, möge Gott doch solche Systeme trockenlegen. Aber das Unkraut wächst mit dem Weizen auf. So. Halleluja. Diese Sachen, die wir ja gerade gelesen haben, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, sind von Anfang an die drei Bestandteile satanischer Verführung gewesen. Wenn du ganz am Anfang im Buch im Garten guckst, 1. Mose 3, sie sah, dass er gut zur Speise wäre. Sie sah, dass er für das Fleisch zur Speise wäre und dass er die Kraft hat, dass er die Macht hat, Weisheit zu geben. Hochmut des Lebens, Augenlust, Fleischeslust, alles zusammen. Von Anfang an ist das die teuflische Strategie und sie hat sich nicht verändert. Und es ist richtig gut, Bescheid zu wissen über diese teuflischen Strategien. Nicht hier, welche Eiche dem Götzen geweiht ist und wo die Nazis irgendwelche Opfer gebracht haben, sondern wie der Feind versucht, Raum zu gewinnen in deinem Herzen. Das meine ich mit teuflischer Strategie. Ja, wir können uns ja verrennen in alle möglichen Dinge und da war Diabolos und dann der und dann dieser und dann haben wir alle möglichen Namen für den Teufel, aber er hat immer noch Raum in unserem Herzen. Es ist gut zu wissen. Paulus sagt in 2. Korinther 4, die Schliche des Feindes, die geheimen Gedanken des Feindes sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie er versucht, unsere Herzen zu kriegen. Wir wissen, wie er versucht, uns zu verführen. Wir wissen, wie er ganz leicht ein bisschen Hass in unser Herz hineinbringen kann. Paulus sagt in 2. Korinther 11, genauso wie die Schlange Eva mit ihrer List verführte, genauso wird der Feind euch verführen. Das sind reale Dinge. Und es ist gut, dass wir wissen, wie das vor sich geht. Und hier hast du die drei Dinge. Wenn du das weißt, Halleluja. Also ich wäre jetzt dankbar. Ach, hier sagt mir jemand, worauf ich achten muss. Preis dem Herrn. Ihr seht alle so unbegeistert aus. Aber ist okay, ihr könnt ja nachher begeistert sein. So, der Feind möchte, dass die Begierde in dir am Leben bleibt. Und Jesus ist gekommen und das allererste, was er seinen Jüngern aufgetragen hat, ist: Ihr wollt mein Jünger sein? Verleugnet euch selbst. Nehmt euer Kreuz auf euch. Das, was in dir die Begierde am Leben erhält, stirbt. Halleluja. Halleluja. Das ist das Evangelium. Das ist die Freiheit, von der Jesus uns gesagt hat, dass das die Freiheit der Kinder Gottes ist. Nicht frei zu sein von Leid oder frei zu sein von irgendwelchen Anstrengungen oder frei zu sein von Krankheit oder so. Das ist nicht das, was die Bibel uns als die Freiheit der Kinder Gottes verspricht, sondern frei zu sein von dem Zwang zu sündigen. Rauszukommen aus dem System, was der Teufel aufgerichtet hat und was am Laufen erhalten wird bei allen Menschen, egal welche Religion, egal welche Abstammung, egal zu welcher Zeit, da herauszukommen, das ist Freiheit. Versteht mich nicht falsch, ich denke nicht, dass wir jede Krankheit einfach so akzeptieren sollten. Das, aber ihr habt den Punkt hoffentlich gekriegt, ja? Haltet euch jetzt nicht an einer Sache auf und denkt, hat er das gesagt, wie kann er das eigentlich machen? Versucht dran zu bleiben. Halleluja. Danke, Jesus. Du sollst nicht begehren. So revolutionär. Menschlich wurde das versucht zu kopieren. Aber es hat nicht funktioniert. Kommunismus funktioniert nicht. Denn das Herz ist böse von Jugend auf. So schön, wie das in der Theorie alles klingt mit Marx und Lenin und was sie alles aufgeschrieben haben und das Kapital und all diese Theorien sind eben nur Theorien, die wurden noch nie live gesehen, weil sie nicht funktionieren. Denn das Problem, was wir Menschen eigentlich haben, ist nicht das Kapital oder Kapitalisten oder keine Ahnung von diesem ganzen Zeug. Das Problem ist im Herzen. Und das lässt der Sozialismus unberührt, das Herz. Das lässt der Islam unberührt, das Herz. Das lässt der Hinduismus unberührt, das Herz. Das lässt die Aufklärung und der Humanismus unberührt. Und christliche Religion übrigens lässt es auch unberührt. Kalt, steinern, da wo es schon immer war. Nur mit ein bisschen Kreuz und Ave Maria ringsrum. Aber das Evangelium dringt hindurch dorthin, wo es drauf ankommt. Vielleicht hörst du nicht gleich auf zu rauchen. Vielleicht ziehst du dir auch manchmal noch Hosen an, die ein bisschen zerrissen sind. Aber dein Herz wird verändert. Halleluja. Die anderen Dinge kommen dann. Von innen nach außen. Jakobus Kapitel 4. Ach du liebe Zeit, die Zeit ist ja schon weit vorgeschritten. Jakobus. Letztens habe ich was Falsches gesagt. Da habe ich gesagt, die Psalmen sind hinter den Sprüchen oder vor den Sprüchen oder irgendwie, ich habe es verkehrt gesagt und danach schreibt Thomas mir, ja, das im Hebräischen ist das so, wie du das gesagt hast. Dann dachte ich, ich wusste es doch irgendwie. Halleluja. Woher kommen Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten oder Begierden, die in euren Gliedern streiten. Die Ursache für Kämpfe, für Streit, für Krieg liegen nicht in irgendwelchen politischen Systemen, die sich hochgeschaukelt haben oder Kommunikationsschwierigkeiten, sondern die Ursache, die Wurzel davon liegt im Menschen drin, im Herzen. Begierde. Jetzt stellt euch mal vor, nur für einen Tag würde Deutschland, würde dem Gebot gehorchen, du sollst nicht begehren. Aber neu auferstehen. Stellt euch das doch mal vor, im politischen Berlin. Was das für eine Veränderung hätte, wenn das Evangelium geglaubt wird und den Geboten Gottes gehorsam geleistet wird. Du sollst nicht begehren. Es geht hier nicht um Meinungsverschiedenheiten. Überhaupt nicht. Die kommen nicht aus unseren Listen. Ja? Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Thomas und ich haben Meinungsverschiedenheiten. Ja, er glaubt es nicht, aber es ist so. Ja, das ist kein Problem. Aber eine Meinungsverschiedenheit und sich über die Meinungsverschiedenheit auszutauschen, ist noch kein Streit. Wenn ich Streit meine, meine ich den bösen Streit, das, was teuflisch ist. Ein Werk des Fleisches, von dem Paulus gesagt hat, wer so etwas tut, wird das Himmelreich nicht erben. Streitigkeiten.
Was? Streit? Ich dachte, das ist was Gutes und es belebt die Beziehung und danach ist man wieder versöhnt und man ist dann stärker.
Das ist, ich habe, wie gesagt, nichts gegen eine Meinungsverschiedenheit und dann eine Diskussion und dann vielleicht auch ein bisschen konfrontativ und danach nehmen wir uns wieder in den Arm und lieb und wir sind immer noch miteinander verbunden. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Wir müssen solche Konfrontationen führen. Bloß nicht Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie, ach, ist schon alles gut und die Liebe deckt alles zu. Bitte, bitte, bitte nicht. Sprech deine, wenn du eine andere Meinung hast, bitte sprich das an.
Aber wenn wir sagen, das muss jetzt so sein, ich begehre, Recht zu haben.
Oh, das war eine schlimme Begierde bei mir. Vielleicht auch immer noch, weiß nicht genau. Jesus muss mir da Erkenntnis geben.
Ich will Recht haben. Oh, wie war ich davon überzeugt, was die wahre Taufe ist.
Und allererste Frage, wenn ich jemanden getroffen habe.
Bist du getauft?
Und dann hat er gesagt, ja, als Baby.
Dann, ui, ging die Alarmanlage an. So, Alarmstufe Rot, Code Red.
Und dann habe ich mir meine kugelsichere Weste angezogen, mein Gewehr geschultert und bin aufs Schlachtfeld gerannt und habe gesagt, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Und dann habe ich mich hochgeschaukelt. Aber der Punkt war, dass in den Augen Gottes, ihm war das völlig wurscht, welche Taufe nun gerade die echte ist. Gott schaut auf das Herz.
Und ich wollte Recht haben. Die Gier, Recht haben zu müssen. Der Antrieb in meinem Stolz, ich muss es jetzt beweisen. Und du musst übereinstimmen. Oder du fliegst raus.
So haben wir uns Gemeinde vorgestellt früher. Der Herr hat's verändert. Danke, Jesus.
Felix wäre noch hier. Und dann
unsere Frauen sind ja mit uns verheiratet. Wir würden auf natürliches Wachstum setzen.
Das ist eine Begierde, die wir ans Kreuz bringen. Aber wir kommen dann noch zu dem ganzen Punkt, was die Antwort Gottes auf die Begierde des Fleisches ist. Streit ist geboren in den Begierden des menschlichen Herzens. Wie viel Streit, wie viel Spaltung, wie viel böses Blut hätte verhindert werden können, wenn die Gebote Gottes gepredigt worden wären und dem Gehorsam geleistet worden wäre? Wie viele Gemeinden, von denen habe ich gehört oder die kenne ich, die haben Probleme mit solchen Beziehungssachen und da gibt es Streitigkeiten und da wird nicht vergeben und man muss immer wieder dieselbe Suppe aufwärmen, immer an denselben Problemen rummachen und man kommt nicht zusammen. Das sind dieselben Gemeinden, meistens nicht immer, die gesagt haben, nee, also das als Gebot predigen, nee, das können wir nicht machen. Was, Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben. Nee, das ist zu krass, das können wir nicht machen.
Wir brauchen das Predigen der Gebote Gottes, damit sich in unserem Herzen etwas Wunderbares, etwas Herrliches entwickelt, nämlich Furcht Gottes. Gott nimmt nämlich den Bruch seines Gebotes nicht einfach so hin.
Niemals. Der Bruch des Gebotes Gottes hat Jesus, seinen geliebten und einzigen Sohn, ans Kreuz gebracht. Wer bist du zu sagen, ach, das ist Gott nicht so wichtig? Und er wird Maßnahmen ergreifen, wenn in seinem Namen, in seiner Gemeinde, dieser Bruch des Gebotes Gottes gepflegt und kultiviert wird und man überhaupt nicht dran denkt, Buße zu tun. Er wird Maßnahmen ergreifen, seine Ehre wiederherzustellen.
Lass uns mal Galaterbrief aufschlagen, Kapitel 5.
ganz berühmtes Kapitel. Wir sehen einmal die Frucht des Geistes und die Werke des Fleisches. Oh, ich bin im Epheserbrief. Ich habe gerade gewundert, was hier steht. Danke, Jesus. Und da sehen wir auch hier im Vers, wir können ja mal kurz diese Werke des Fleisches lesen. Offenbarbar sind die Werke des Fleisches. Und Werke des Fleisches bedeutet, dass die Werke des Fleisches sind die Werke, die aus dem natürlichen Zustand unseres Herzens hinauskommen. Einfach so. Da musst du nicht fasten, musst du nicht beten, musst du keine großen Entscheidungen und Vorsätze treffen. Das kommt einfach so raus. Als krasser Gegensatz zu der Frucht des Geistes, die von außen in uns hineingelegt wird. Und deswegen heißt es, das Fleisch streitet wider den Geist. Die kämpfen gegeneinander. Offenbar sind die Werke des Fleisches, Vers 19, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und hier haben wir gerade gelesen, Feindschaft und Streit ist eins davon. Wenn du Feinde hast und wenn du im Streit mit einer Person bist, dann bitte befolge doch die Anweisungen Jesu. Jesus sagt, wenn du weißt, dass ein anderer was gegen dich hat, wir für uns sagen, na, wenn ich was falsch gemacht habe, gehe ich hin und frage und bitte um Vergebung, dann suche ich das Gespräch. So, das sind wir schon auf einer guten Stufe. Ja? Kriegen viele schon nicht hin. Aber Jesus sagt, wenn ein anderer etwas gegen dich hat, ob das nun begründet ist oder nicht, geh hin zu ihm und suche den Frieden. Versöhne dich. So, er gibt für all diese Dinge Anweisungen. Und dann heißt es, jetzt will ich aber nicht so darauf eingehen, weil das ist ein zu großes Thema. Dann heißt es in Vers 24, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Halleluja. Wir kommen zurück zum Kreuz. Und damit hört auch die Predigtreihe auf. Und ich will euch nochmal erinnern, dass das Kreuz der Ort ist, wo du Freiheit findest. Im Kreuz wurden, das habe ich gestern, glaube ich, oder heute Morgen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, im Kreuz wurde fast jedes der 10 Gebote gebrochen. An Jesus selbst. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Sabbatgebot, aber jedes andere Gebot, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht begehren. Und im Geistlichen natürlich auch, du sollst nicht Ehe brechen. In der Kreuzigung Jesu wurden diese Gebote gebrochen. Und in der Kreuzigung Jesu wurde die Gesetzesforderung, sagt Paulus, erfüllt. Gott fordert von uns, dass wir das Gesetz erfüllen. Und in Christus wird es erfüllt. Er hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt haben wir im Kreuz, in der Beziehung zum Gekreuzigten, die Möglichkeit, so zu leben, wie es Gott gefällt. eben nicht mehr in diesem Hamsterrad des Teufels zu sein, immer wieder wiederholen, in diesem Maschinenwerk des Feindes, wo wir angetrieben sind von einer unsichtbaren Macht und wir können nicht anders als zu sündigen. Davon befreit uns Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Denn, Achtung, jetzt kommt die Erklärung, sein Tod ist dein Tod. Und seine Auferstehung ist deine Auferstehung. In Christus ist das, was dem Feind als Grundlage gedient hat, das Fleisch, die Leidenschaften und Begierden, gekreuzigt. Wenn du jetzt nicht verstanden hast, was ich meine, schalt nicht ab und denk, ach, verstehe ich eh nicht. Nimm das bitte, bitte, bitte ernst als Ansporn und sag, die Bibelstelle aufschreiben, muss ich mir notieren. Das will ich nachlesen, das muss ich verstehen. Hier geht's um Leben und Tod. Hier geht's um Hölle und Himmel. Hier geht's um mit Gott oder ohne Gott. Das muss ich doch verstehen. Da muss ich doch das muss mir doch greifbar werden. Und Gott will dir das greifbar machen. Gott will dir das zeigen. Gott will dir das erklären, was das bedeutet, dass du mit Christus gestorben bist. Galater 2,20. Dann lebe ich, aber ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Erster Korinther 1, ich denke es ist Vers 28, bin mir jetzt nicht sicher. Da heißt es, von Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit oder Heiligung und Erlösung. Die Erlösung Gottes ist eine Person, Jesus Christus. Und wenn wir jetzt darüber geredet haben, du sollst nicht begehren und in den letzten Wochen über diese wunderbaren 10 Gebote gesprochen haben, dann seid ihr bewusst, die Möglichkeit und die Fähigkeit, diese Gebote zu halten, sind in Christus. Und sonst nirgendwo, danke Margret, durch sein Kreuz. Ich finde das ganz schlimm, dass die meisten Christen von Römer Kapitel 6 nur Verse 3 und 4 kennen. Gestorben in der Taufe mit Christus und wieder auferweckt zu seinem Leben, wird dann immer beim Taufgottesdienst zitiert. Und die wissen nicht, wie es weitergeht. Dass das kein abschließendes, punktuelles Ereignis ist und ab dann ist es so. Sondern dann erklärt Paulus das und sagt das und sagt, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, wenn, obwohl wir getauft sind, wenn wir verwachsen sind, ja, das finde ich so wunderbar, verwachsen, miteinander verwachsen, wie zwei Bäume, die kennt ihr vielleicht, habe ich auf so romantischen Fotos ist das immer drauf, die so ineinander wieder gewachsen sind. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, wenn wir eins gemacht sind mit dem Kreuz Christi, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Gleichheit mit seinem Tod am Kreuz bedeutet Gleichheit mit seinem Leben. Jonathan, kannst du nach vorn kommen? Als Abschluss unserer Predigtreihe wollen wir natürlich noch beten. Darf ich ein Opfer deiner Bequemlichkeit fordern und dich bitten, aufzustehen? Halleluja. Hast du ein Lied? Vielleicht hast du solche Dinge heute zum allerersten Mal gehört. Und vielleicht ist dir heute das allererste Mal bewusst geworden, dass du in dieser Maschinerie des Feindes in dieser Welt drinsteckst und dass das auch in dir ist. Das allererste Mal hast du gesehen, auch ich sündige, auch ich spucke ihm ins Angesicht, auch ich bin derjenige oder diejenige, der oder die Gnade braucht. Du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich habe das gesehen, ich habe das erkannt und ich kann es nicht. Und deshalb bitte ich dich, mir zu vergeben und mir neues Leben zu schenken. Und vielleicht bist du schon ein alter Hase, hast das jetzt hier schon zum 20. Mal gehört. Aber du merkst immer noch, wo deine dunklen Ecken sind, dass dein Herz, ja, wie bei dem Zeugnis von Rebecca, dass das Herz unten nach oben hin schön klar und rein aussieht, aber unten drin noch dieser ganze Dreck drin ist. Dann bitte heute Jesus um eine neue Begegnung mit seinem Kreuz. Bitte heute eine neue Offenbarung. Das Wort Offenbarung bedeutet ja nichts anderes als eine Entschleierung. Der Vorhang geht weg und auf einmal sehen wir klar. Bitte um eine neue Offenbarung vom Kreuz Christi. Vater, ich danke dir, dass dein Kreuz unser Kreuz ist. Oh, Halleluja. Wie tief ist deine Weisheit. Wie herrlich ist die Offenbarung deiner Erlösung. Wie es dein Wort sagt, dass die Könige und die Propheten geforscht haben, auf was für eine Zeit das fällt, was das sein könnte, was uns der Herr da ankündigt. Und wir sehen es, wir erleben es. Freiheit von Sünde. Du hast uns verheißen, Vater, dass in Hesekiel 36. Du wirst in uns bewirken, was vor dir wohlgefällig ist. Danke für diese Erlösung. Danke für diese Freiheit. Versuch dich jetzt nicht ablenken zu lassen. Denk noch nicht an den Kuchen unten. Den können wir gleich genießen. Begegne Jesus. Mach das zu deinem Gebet. Streck dich, nicht unbedingt mit dem Körper, aber streck dich innerlich aus und sag, Jesus, ich möchte so eine Begegnung. Ich möchte so eine Veränderung. Ich möchte rauskommen aus diesem Zwang zu begehren. Ich möchte deinen Tod, denn dein Tod bringt das Leben. Bleib einfach, während wir jetzt das Abschlusslied singen, im Gespräch mit Gott und bete und ja, lass dich nicht ablenken. Konzentrier dich auf Jesus, auf sein Kreuz. Wenn du ihn bittest, wird er dir geben. Wenn du anklopfst, wird dir aufgetan. Wenn du ihn jetzt suchst, wirst du ihn finden. Denn er wartet darauf viel, viel, viel mehr als du.
Ich